Ich lese uns den Predigttext, der steht in Matthäus 25, wenn ihr eure Apps rausholen wollt. Matthäus 25, ab Vers 14. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten einen Zentner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als einen strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du wenigstens mein Geld bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt.
Herr, wir sind stille geworden und möchten dir sagen, Herr, rede du zu uns, sprich du in unsere Herzen. Lass uns jetzt nicht abgelenkt sein von irgendwelchen Dingen, die uns noch von der letzten Woche beschäftigen. Lass uns froh darüber sein, dass du uns willkommen heißt hier. Herr, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Sprich du in unser Herzen rein. Amen. Das große Thema von Jesus war ja das Reich Gottes. Und auch wenn du ein ungeübter Bibelleser bist, dann kannst du das erkennen, wenn du zum Beispiel die Gleichnisse liest. Das Reich Gottes, das ist ja mehr als ein Schlagwort. Das bedeutet, Gott tritt jetzt seine Königsherrschaft an. Gott kommt jetzt zum Zuge. Gott setzt sich jetzt durch. Da, wo ich bin, ist das Reich Gottes ja. Da, wo ich rede, spricht ja das Reich Gottes. Da, wo du handelst, da setzt sich das Reich Gottes durch. Da, wo du dämonisierte, durch böse Mächte gebundene Menschen befreist, da dringt das Reich Gottes in Menschenleben ein. Da, wo Krankheiten überwunden werden, durch körperliche Heilung, da manifestiert sich das Reich Gottes. Da, wo man das Wort glaubt, das im Reich Gottes gilt, nämlich deine Sünden sind dir vergeben, da dringt Reich Gottes in das Innerste von einem Menschen ein. Und das ganze Neue Testament ist geprägt von dieser Grundbotschaft, selbst dort, wo die Begriffe so ein bisschen anders sind. Nicht überall treffen wir auf die Vokabeln Reich Gottes oder Königsherrschaft Gottes, aber die Sache, um die es geht, die ist überall da. Gott will zu den Menschen. Das ist die Botschaft. Gott will sich durchsetzen. Und seine Durchsetzung ist nicht eine, die Menschen einfach nur beschlagnahmt und die sie nur beansprucht, sondern die sie dabei befreit, die sie zu ihrer tiefsten Bestimmung führt, die sie glücklich macht, die sie beschenkt. Und über dieses Reich Gottes ist ziemlich viel zu sagen. sehr viel Wichtiges, sehr viel Unterschiedliches. Und unter all dem ist eins besonders zu betonen, nämlich Reich Gottes bedeutet Wachstum als Prinzip, Vermehrung als Prinzip, Ausdehnung, Expansion als Prinzip. Reich Gottes ist niemals statisch. Reich Gottes heißt niemals, packen wir es in ein Glas und kochen wir es auf und konservieren wir es im Keller. Reich Gottes kann man auch nicht haben zwischen zwei Buchdeckeln. Reich Gottes kann man nicht erleben, eingeschlossen in einem Kloster oder in deinem Gebetszimmer zu Hause. Reich Gottes kann nicht mal begrenzt sein auf einen Gottesdienst. Reich Gottes kann man nicht haben, eingebunkert in einer frommen Gemeinde. Wer Reich Gottes sagt und Reich Gottes meint, der meint Vermehrung, der meint Ausdehnung, der meint Expansion, der meint Fortschritt, Fortgang. Und die Sprache, die Jesus wählt, drückt das ja auch aus. Er spricht davon zum Beispiel, dass das Reich Gottes einem Senfkorn ähnelt. Er nennt es das kleinste unter den Samenkörnern. Am Anfang, sagt Jesus, ist es wie so ein winziges Senfkorn, aber in seiner Vollendung, da erscheint es als ein Baum, unter dem auch Vögel nisten können. Oder Jesus Christus spricht von einem Sauerteig, der eine ganz kleine Portion ja darstellt, und diese ganz kleine Portion wird einem Süßteig beigemischt und nach einer gewissen Zeit ist der ganze Teig durchdrungen, durchsäuert von dieser kleinen Quantität. Oder um den Charakter dieses Reiches deutlich zu machen, sagt Jesus nicht, meine Adresse ist allen bekannt, Sie mögen kommen, wenn Sie interessiert sind, sondern er geht hin, er sieht sich gesendet von Gott zu den Menschen und darum durchzieht er die Landschaft und er geht in die Städte und in die Dörfer und er besucht die Menschen und als wäre das nicht genug, stellt er seine Jünger in dieselbe Bewegung hinein. Er sendet sie aus, zwei und zwei, die vor ihm in das Land einziehen sollen, und um den Menschen diese Botschaft nahezubringen. Die Botschaft immer begleitet und beglaubigt, demonstriert und illustriert durch Zeichen und durch Wunder. Und als Jesus dann auferstanden ist und seinen Jüngern so die letzten Instruktionen erteilt, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt, also alle Autorität und Macht, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde und für die Erde. Und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Das Reich Gottes ist ununterbrochen in Bewegung. Nicht alle Christen sind ununterbrochen in Bewegung, aber das Reich Gottes ist permanent in Bewegung. Sein Prinzip ist nochmal, ich sage es nochmal, Wachstum. Alles Leben ist expansiv, alles Leben. Also auch das Leben des Reiches Gottes. Alles Leben ist expansiv. Alles Leben drängt auf Vermehrung, auf Fortpflanzung, auf Ausdehnung. Und wir haben in meinem Heimatdorf Tringenstein einen Baum, der ist 400 Jahre alt, 400 Jahre innen schon ausgemauert. Der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ich habe mal gehört, dass Bäume, wenn man sie nicht hindert, immer weiter wachsen können. Viele Bäume sind ja nur deshalb so mickrig, weil sie keinen Entfaltungsspielraum haben. Wenn sie zum Beispiel eingepfercht sind zwischen anderen Bäumen oder zu wenig Licht oder zu wenig Nahrung bekommen. Alles Leben ist expansiv. Das Reich Gottes ist Leben, also auch wachstümlich. Es geht von Gott aus, es drängt zu den Menschen, es ist voller Unruhe, es will Menschen erfassen und ergreifen und befreien und sie heilen und es will Menschen heiligen und es will sie in ihre Bestimmung einweisen. Und damit bin ich bei einem Wesen des Christen. Und ich bin bei der Beschäftigung mit diesem Text neu bewegt und beunruhigt worden. Das Wesen des Christen besteht darin, dass er Agent von diesem Reich ist, Mitarbeiter des Reiches. Wir sind, als wir Christen wurden, nicht hineingeboren in eine statische, in sich ruhende Gesellschaft von abgeschotteten Christen. Gott hat nicht gesagt, ich bringe euch in den Schafspferch, wo ihr nun den Rest eures Lebens von mir verwahrt werdet. Ich werde euch füttern und ich werde euch tränken. Ab und zu werde ich euch die Wolle scheren, dann geht es euch besser und ich werde euch befreien von Flöhen und von Wanzen und anderem Ungeziefer, damit ihr so richtig rundherum glückliche Schafe seid. sondern Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Vom allerersten Tag an, seit du Christ geworden bist, steht über deinem Leben eine Berufung. Nicht die deines Pastors, nicht die deiner Gemeinde, nicht die von irgendeiner Gemeindeordnung, nicht die von einem Pflichtprogramm, sondern die Berufung von dem Herrn des Reiches, und er möchte, dass dein und mein Leben dem Charakter dieses Reiches entspricht. Wenn es stimmt, dass das Reich Gottes dynamisch ist, soll unser Leben dynamisch sein. Wenn es stimmt, dass Gottes Reich auf Wachstum angelegt ist, soll unser Leben auch auf Wachstum angelegt sein, auf Expansion, auf Ausweitung. Der Herr des Reiches will, dass sein Reich wächst, also sollen wir auch sagen, ja Herr, ich will auch, dass dein Reich wächst. Der Herr des Reiches arbeitet daran, dass sein Reich wächst, und zwar Tag und Nacht, und er wünscht sich, dass wir sagen, Herr, ich bin voll dabei, 100%, ich bin im Boot. Tag und Nacht dafür zu kämpfen und zu leben und zu denken und zu arbeiten, dass dein Reich wächst. Es ist keine Bestimmung von irgendeinem Helden aus irgendeinem Erweckungstraktat, das ist das normale Leben jedes Christen. Wenn man normal als das definiert, was der Norm Gottes entspricht und nicht das, was dem Gängigen entspricht, dem Üblichen entspricht. Was wir da und da und da ja auch finden. Die drei Knechte, die Jesus hier in dem Gleichnis erwähnt, meinen nicht drei Bischöfe oder zumindest Pastoren, sondern das sind drei Typen von Christen. Und das ist an die Gemeinde gesprochen, das ist nicht an einige ihrer Leiter gesagt, das ist an die Gemeinde gesagt. Und diese drei Knechte bekommen eine Grundausstattung. Sie werden beschenkt oder, wenn ihr das eher mögt, begabt, von Gott begabt. Jeder bekommt so eine gewisse Summe anvertraut. Die sollen nicht arbeiten mit nichts. Die sollen nicht gezwungen sein, sich Geld zu leihen. Der Herr sagt, hier hast du eine Summe, und das waren Riesensummen, die hier vorausgesetzt werden. Und dann sagte er, arbeite damit, mach was daraus. Bring dich ein, du kannst machen, was du willst, aber es sollte mehr daraus werden. Bevor du Christ geworden bist, hast du schon von Gott eine Vielfalt von Fähigkeiten mitbekommen. Jeder hier. Manche das Fenster auf und zu machen. Es gibt keine unbegabten Menschen. Das ist ganz wichtig. Manchmal sagen mir das Leute, dass sie sagen, hey, ich habe gar keine Gaben. Dann hätte ja Gott einen Fehler gemacht. Ja, vielleicht brauchen wir ein bisschen Zeit, damit wir unsere Gaben erstmal entdecken. Oft helfen uns auch Antichristen dabei, diese Gaben zu sehen. Aber wisst ihr, es ist kein Zeichen von Demut, wenn einer sagt, ach, das ist ja so wenig, was ich bekommen habe. Sag das mal Gott. Geh mal zu Gott und sag, Gott, als du mich geschaffen hast, du hast einen großen Fehler gemacht, du hast mir zu wenig anvertraut. Gott hat uns unterschiedlich begabt, aber er hat alle begabt. Und diese Gaben, die wir haben und schon hatten, bevor wir Christen wurden, die sind bestimmt für sein Reich. Deine Kreativität, dein Organisationstalent, deine Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, deine Gabe, Sachen schön zu machen, es Leuten gemütlich zu machen, sich liebevoll nach Menschen zu erkundigen und was es alles sein mag, deine technischen Fähigkeiten, deine sprachlichen Fähigkeiten, alles ist bestimmt für Gott und für seine Absichten. Und dann bist du irgendwann Christ geworden und er hat dir da auch so viel geschenkt. Die Erkenntnis geschenkt über sein Wesen, er hat dir seinen Geist geschenkt, er hat dich in sein Wort eingeführt und du weißt heute schon, nachdem du vielleicht ein Jahr Christ bist oder mehrere Jahre, unglaublich viel mehr von dem Willen Gottes und von dem Wort Gottes, als du selber manchmal ahnst. Und er hat dir Erfahrungen geschenkt. Die Erfahrungen sind ja für dich, aber nicht nur für dich. Er hat dich ausgestattet, er hat gesagt, das gebe ich dir. Ja, es stimmt, er hat nicht alle gleich ausgestattet. Das steht da und das ist ärgerlich und das muss man ernst nehmen. Jesus sagt nicht, ich gebe allen gleich. Es ist wahr, dass einige begabter sind. Nur ihr, die ihr glaubt, ihr hättet weniger mitbekommen, irrt euch nicht. Wer mehr hat, von dem wird auch mehr verlangt. Das ist kein Trost, begabter zu sein als andere. Das ist oft eine Last. Jeder ist ausgestattet, jeder ist begabt, jeder ist beschenkt, jeder ist ausgerüstet und darum hat Gott ein Recht darauf, dass wir etwas mit dem machen, was er uns gegeben hat. Und er gibt uns, und ich wiederhole das, aber das ist mir sehr wichtig, er gibt uns nicht einen Katalog von Vorschriften, sondern er gibt uns eine Ausstattung und einen sehr weiten Auftrag. Sein sehr weiter Auftrag heißt, vermehre es. Jesus macht uns zu Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Für mich eine Beschreibung von jedem Christen. Weil kein Geschäftsmann sagt, ich muss zunächst mal in meinen Vorschriften nachgucken. Kein Geschäftsmann sagt, Paragraph 97 Absatz 2 erlaubt mir das und das nicht, tut mir leid. Ein Geschäftsmann setzt alles auf eine Karte, manchmal mit erheblichen Verlusten. Das ist eine ganz bestimmte Mentalität von Menschen. Und so wie ich Geschäftsleute verstehe, und ich war ja mal einer, ist es bei Geschäftsleuten nicht in erster Linie das Geld, was sie reizt, sondern das Geschäfte machen, was sie reizt. Die Atmosphäre des Risikos, zum Beispiel als Börsianer, dieser Einsatz, das ist der Kick. Manche könnten viel früher aufhören, als sie das tun. Viele meiner Kollegen haben damals schon mit 30 an der Börse aufgehört, manche arbeiten heute noch da, weil die sagen, nee, es macht einfach Spaß. Manche haben genug verdient, aber die machen das, weil es Spaß macht, weil, so wie es einem Wissenschaftler ja auch Spaß macht, neue Entdeckungen herauszufinden. So wie es einem Künstler Spaß macht, Bilder zu malen, auch wenn er schon einige gemalt hat, auch wenn er schon einiges verdient hat, macht es dem Geschäftsmann Spaß, an der Front zu stehen und zu sehen, wie sich die Dinge bewegen. Und diese Mentalität wünscht Jesus sich für seine Gemeinde, für unsere Gemeinde. Geschäftsleute des vollen Evangeliums mit vollem Risiko. Nicht die schlechte Ausgabe von einem Beamten, dieser Mensch, der sagt, ich tue das, was von mir verlangt wird. Ja, das kannst du ja mal in deiner Ehe sagen oder so. Ja, was die Minimalforderung, Conny, was ich in unserer Ehe machen muss, einmal die Woche eine Blume schenken oder was die Minimalforderung, ist in der Gemeinde auch manchmal so. Was die Minimalforderung an mich? Wie oft muss ich zum Gottesdienst kommen, um nicht angelabert zu werden? Wie viel muss ich spenden? Wo muss ich mitarbeiten? Ja, was ist die Minimalforderung, damit es nicht auffällt? Das ist es nicht. Dieser Mensch, der sagt, ich tue, was von mir verlangt wird, ich lasse mir nichts zu Schulden kommen, ich arbeite nach meinen Vorschriften. Das Beamtendasein ist nicht definiert, nach Gewinnzuwachs zu fragen. Aber der Geschäftsmann, der will Gewinne machen, das gehört zu seinem Beruf, das gehört zu seinem Wesen. Und Jesus sagt an dieser Stelle, und es gibt auch andere Stellen, die das andere betonen, aber hier sagt er, ich mache euch zu Geschäftsleuten das mit vollem Einsatz, mit vollem Risiko. Und am Ende werde ich euch fragen, was habt ihr mit meinem Vermögen gemacht? Mit meinem Vermögen, nicht mit eurem Vermögen. Die Dinge, die er uns gegeben hat, sind ja nicht unser Eigentum, sondern sie sind uns anvertraut als Verwalter. Jesus sagt, ich komme wieder. Und dann werde ich dich fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit meinem Geld gemacht? Was hast du mit meinen Gaben gemacht? Für was hast du sie eingesetzt? Ist das mehr geworden? Hast du mein Reich vermehrt? Es gibt hier einen ganz eigenartigen Begriff von treu. Gewöhnlich verstehen wir ja unter einem treuen Menschen jemanden, der das, was ihm in die Hände gegeben wird, bewahrt. Hier werden aber Leute als treu bezeichnet, die das, was sie in die Hände bekommen haben, vermehrt haben. Da lobte der Herr den ersten Knecht und sagte, du bist treu gewesen, Vers 21. Da lobte der Herr den zweiten Knecht und sagte, du bist treu gewesen. Darf ich das nochmal sagen, liebe Gemeinde? Ich bin beunruhigt über diesen Text. Und ich habe nicht euch vor, heute Morgen vor dieser Unruhe zu verschonen. Als Pastoren kämpfen wir darum, dass Leute im Glauben bleiben. Wir kämpfen darum, dass die dabei sind, abzuhauen, nicht abhauen. Ein Teil unseres Einsatzes gilt dem Problem, dass Leute das, was sie von Jesus bekommen haben, verlieren oder loslassen wollen, sich manchmal auch aus der Gemeinde und damit vom Glauben abseilen. Und wir kämpfen wirklich um diese Leute. Wir freuen uns, wenn Leute bei der Sache bleiben, nicht bei unserer Sache, sondern bei Jesus' Sache. Wir freuen uns, wenn sie über Monate kontinuierlich das festhalten, was ihnen gegeben worden ist. Aber wir leiden als Pastoren, als Gemeindeältesten, als Gemeindeleiter darunter. Und ihr glaubt das vielleicht nicht, aber es ist wahr, wir leiden darunter, wenn Menschen abtreffen. Da haben wir manchmal schlaflose Nächte für. Und dieses ganze Geflecht dann von Lügen um sich verbreiten, was sie immer brauchen, damit das Abdriften nicht allzu schlimm erscheint. Wir beten und wir kämpfen und wir setzen uns ein, dass Menschen in die Verbindlichkeit des Glaubens kommen. Aber hier geht es um mehr als Verbindlichkeit. Hier geht es um Expansion, hier geht es um Wachstum. Versteht ihr den Unterschied? Ein treuer Christ ist nicht ein Christ nach diesem Text, der bis zum Ende das festgehalten hat, was Jesus ihm gab. Ein treuer Christ ist jemand, der bis zum Ende das vermehrt hat, was Jesus ihm gab. Das beunruhigt mich. Das beunruhigt auch mich als Stefan Biemer. Ich weiß, dass Gott mir viel gegeben hat. Durch meinen Dienst sind so und so viele Menschen zum Glauben gekommen. Aber ist das genug? Habe ich demgemäß gehandelt, was Gott mir anvertraut hat? Sind wir diese Menschen, die das Reich Gottes wirklich voranbringen, oder nur die, die seine Früchte genießen, die Freude genießen, die das Reich Gottes bringt, die Freiheit genießen, die das Glück genießen, die Gemeinschaft genießen von den Menschen, die zum Reich Gottes gehören. Konsumieren und verbrauchen. Jesus spricht nicht, und das ist so aufregend und auffällig, von einem Knecht, der nichts mehr hat, und Jesus fragt, wo ist das Geld, was ich dir gegeben habe? Jesus spricht nicht von einem Knecht, der mit leeren Händen dasteht und sagt, es ist nichts mehr von all dem vorhanden, was du mir gegeben hast. Das würden wir ja gut verstehen. Auch den Zorn von Jesus würden wir dann verstehen über so einen Knecht, der alles verspielt und vertan und verhökert hat. Aber dieser Knecht hier hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Er ist ein korrekter Christ, ein anständiger Christ. Die ganze Summe hat er noch. Das ist doch was, oder? Das muss man doch würdigen. Das ist was für ein bürgerliches Christentum, natürlich. Korrekte, anständige Christen. Jeden Sonntag da, täglich ihre stille Zeit. Immer zu sehen, aber davon redet Jesus nicht. Er redet nicht von den unsoliden Christen, die ihr Leben verspielen. Er redet von Christen, die keinen anderen Fehler haben als den, dass sie unfruchtbar waren, dass sie alles bewahrt haben, vergraben in der Erde. Da kommt kein Dieb dran, in Rasen oben drüber, links und rechts noch ein paar Gartenzwerge hingestellt. Ich lasse mir doch nichts zu Schulden kommen, Jesus. Immer korrekt, immer ordentlich, kein Risiko, keine Gefahr. Was geht von deinem Leben aus? Nicht, was hast du eingenommen von Jesus, nicht, was hast du empfangen von Jesus, sondern was geht aus? Was ist dein Beitrag für das Wachsen des Reiches Gottes? Und Leute, ich will hier wirklich niemanden verdammen, aber den der Herr nicht verdammt. Und vielleicht bist du ein Mensch, der das gerade so lebt, wie die ersten beiden Knechte, und der sagt, hey, das ist meine Sehnsucht, Stefan, genau, es müsste noch mehr werden. Genau, das sehe ich genauso. Und dann komme ich nicht her und sage, du tust zu wenig, ich habe überhaupt kein Recht, sowas zu sagen, sondern ich frage uns alle heute Morgen, die hier sitzen, ist dir klar, dass unser Herr am Ende nicht nur fragt, wie viele Fehler hast du gemacht? Darum geht es nachher nicht. Wie korrekt hast du gelebt? Darum geht es nicht. Sondern dass er fragt, hast du mein Reich vermehrt? Hast du an deinem Platz, mit deinen Begabungen, mit deinem Typ, mit deinem Alter, deinen Beitrag geleistet, damit mein Reich vorangekommen ist, ja oder nein? Und ich muss das so stark betonen, mit deinem Typ, mit deinem Alter, mit deinen Begabungen, weil sonst ja eine unerträgliche Last auf uns kommt. Der stille Christ mit den leisen Tönen, der soll sich nicht messen an dem, der auf den Marktplatz geht und sich auf eine Kiste stellt und Jesus predigt und es kommt aus seinem Herzen. Der Christ, der sich in der Gemeinde um Verwundete kümmert, soll sich nicht messen mit einem, der nach Indien geht und einen Kreuzzug unternimmt. Beides ist wichtig. Der Christ, der sagt, was ich zurzeit tun kann, sind ein paar Dinge für den Gottesdienst zu besorgen, es schön zu machen, um andere zu unterstützen oder es den Gottesbesuchern schön zu machen, der soll sich nicht messen an dem, der geistliche Bücher schreibt. Jeder Dienst ist wichtig, wenn es ein Dienst für sein Reich ist. Sein Reich hat ja ganz viele Seiten, es muss ja ganz viel getan werden, damit es vorankommt. Und da gibt es leider auch Dinge, die ja nicht so geachtet werden wie andere. Es gibt Leute hier in dieser Gemeinde, die immer vorher alles hier hinstellen und nach der Veranstaltung auch wieder aufräumen. Was für einen geistlichen Dienst, wenn sie es für den Herrn tun. Oder ich erkläre das oft. Hey, wenn du eine Toilette sauber machst, das sieht vielleicht keiner, aber Menschen fühlen sich wohler. Das ist ein geistlicher Dienst. Wenn Menschen hier reinkommen und bei einer Toilette sind, die nicht schön ist, dann ärgern die sich vielleicht darüber und sitzen hier und sagen, oh, das war ja eklig eben. Ja? Und sind nicht mehr konzentriert auf das, was Gott denen zu sagen hat. Also auch das ist ein geistlicher Dienst. Luther hat ja endgültig damit aufgeräumt, dass man Gott nur dient, wie wenn man ein Priester ist. Er hat gesagt, die Magd, die die Stube reinigt, vollführt einen Gottesdienst. Ja, das ist gut gesagt. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte nicht ein Ideal auf dich legen, wie irgendjemand ist, den du bei einer Konferenz gesehen hast, den du bewunderst und du sagst, oh, da komme ich nie dran. Vielleicht will Gott gar nicht, dass du diese Person nachmachst. Wovon ich rede ist, dass du das, was Gott dir zeigt, tust und nicht nur drüber redest. Dass du von einem Konsumenten zu einem Investierer in Gottes Reich wirst. Darum geht es. Sag nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu wenig intellektuell, ich bin zu wenig emotional, ich bin zu wenig missionarisch, ich bin zu wenig seelsorgerlich. Tue das, was Gott dir zeigt. Vermehre sein Reich. Der dritte Knecht, von dem wir hören, ist wahrscheinlich ziemlich überrascht gewesen, dass der Herr ihn so fragt. Und wie das immer und immer wieder ist, wie wir das auch permanent in der Gemeinde erleben, auch in anderen Gemeinden, Leute sagen ja nicht einfach, ich habe was falsch gemacht, sondern die klagen andere Menschen meistens an. Sie reden sich raus. Und es ist so billig, was dieser Mann hier sagt. Er sagt, du bist hart. Du bist hart. Er sagt nicht, ich bin faul. Er sagt Gott, du bist hart. Du überforderst mich. Ich hatte Angst vor dir, sagt er. Und der Herr in diesem Gleichnis sagt nicht, ach du Armer, das tut mir ja leid, dass du missverstanden hast. Komm, wir machen einen Spaziergang und ich tröste dich. Sondern er sagt, du bist ein fauler Knecht gewesen. Für dich ist der Platz dort, wo man an den Himmel nur noch mit Sehnsucht denkt, weil man nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle. Das ist hier gemeint. Welche Standards hat Gottes Wort, wenn wir ihm erlauben, ungefiltert zu uns zu sprechen? Da ist kein Platz für geistliche Parasiten. Da ist kein Platz für Christen, die sich hinsetzen und aufnehmen und hören und nochmal was hören und nochmal was erleben wollen und noch eine Segnung und noch eine Seelsorge und noch ein schönes Konzert und noch ein bisschen Lobpreis für mich, für mich, für mich. Christsein ist eine Beschlagnahmung vom ersten Tag an. Stefan, sag mal, bist du jetzt nicht ein bisschen hart? Nee, überhaupt nicht. Wenn du in der Hölle bist, weil du Gottes Standards nicht gelebt hast, dann wirst du vielleicht sagen, warum hat Stefan, warum hat Markus oder irgendein anderer mir nicht gesagt, dass Konsumentenchristentum nicht reicht? Warum hat mir das keiner gesagt? Ich bin barmherzig, wenn ich dir das heute sage. Gott ist voller Erbarm über die, die umkehren, aber er ist gnadenlos mit denen, die sein Reich beharrlich missverstehen als ein Ruhekissen. Und wo jemand sagt, werde ich das denn schaffen, ist das wieder eine Ausrede. Das kommt ja entweder aus einer Angst vor Gott und vor diesem Gott braucht man keine Angst zu haben, Ehrfurcht ja, Angst nein, oder aus Bequemlichkeit. Natürlich kannst du das schaffen. Wenn einer es von uns wagt und sagt, ich schaffe das nicht, dann sagt er eigentlich, Gott hat mir nicht genug gegeben, Gott macht mich nicht fähig genug dazu. Wir sind beschenkt, nochmal, wir sind begabt. Und die Gemeinde ist eine einzige Ermutigungsstation. Dazu brauchen wir Gemeinde, dass der eine dem anderen unter die Arme greift. Komm, wir gehen zusammen weiter. Du bist jetzt müde, du bist frustriert. Ich bin zurzeit nicht müde, ich helfe dir. So erlebe ich Gemeinde. Danke dafür, Geschwister. Ich habe zum Beispiel Gabi vor einiger Zeit im Rewe getroffen. Ich war total frustriert über was und habe das nur so nebenbei angesprochen. Und sie hat mir so ein ermutigendes Wort gesagt. Ja? Und hat mir geholfen, damit klarzukommen. Das verstehe ich unter Gemeinde. Sag nicht, ich brauche noch mehr Erkenntnis. Arbeite mit dem, was du hast. Deshalb, ich will dich mit dieser Frage heute entlassen und ich will diese Frage auch nicht abmildern. Ich will die auch nicht versüßen. Ich will die auch nicht irgendwie einwickeln. Diese einfache Frage, wenn du heute Nacht sterben würdest, könnte Jesus dir sagen, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Dienerin, du hast das Anvertraute gebraucht im Rahmen deiner Möglichkeiten, nicht der Möglichkeiten von einer anderen Person. Du hast mir gedient. Von dir ging was aus. Du hast nicht nur eingenommen, du hast auch ausgegeben. Du hast nicht nur konsumiert, du hast auch investiert. Du warst eine Geschäftsfrau des vollen Evangeliums. Du hast Risiken für mich in Kauf genommen. Du hast etwas getan für mein Reich. Du hast dich investiert in der Unvollkommenheit, die du an dir wahrnimmst. Aber du hast fließen lassen, was ich dir gab. Komm und gehe ein zu meiner Freude. Das hat mit Perfektion überhaupt nichts zu tun. Was ist daran perfekt? Das heißt einfach nur dem Heiligen Geist zu folgen, was er durch uns tun will. Oder du bist ein Mensch, der beim ehrlichen Rückblick auf sein Leben sagen muss, nein, die meiste Zeit oder das letzte Jahr oder die letzten 3 Jahre habe ich nur gehört, habe ich eigentlich nur aufgenommen, habe ich nur empfangen, habe ich mir viel dienen lassen. und nochmal gehört und nochmal aufgenommen und nochmal empfangen und zwischendurch eine Menge rumgemosert an der Gemeinde und an der Leitung und an der Kirche überhaupt und hier kritisiert und da kritisiert und wieder gehört und wieder aufgenommen. Ich sag dir, dein Platz ist in der Hölle, wenn du dich nicht änderst. Heute Morgen sage ich dir das. Warum? Weil es hier steht. Wir können unser Leben ändern. Wir können sagen, Gott, ich will erste Schritte tun. Ich gehe zu deinem Kreuz. Vergib mir bitte meine Haltung. Ich will anders sein. Ich will mein Leben verströmen in Liebe für andere Menschen. Dieses auf Nummer sicher gehen, diese Bequemlichkeit, diese Faulheit, dieses Konsumieren, dieses Kreisen um die eigene Achse. Vergib es mir, Herr. Hier bin ich. Ich habe nicht so viel wie der oder wie die, aber ich habe genug, um es für dich einzubringen. Zeig mir den Platz, wo ich das einbringen kann. Und alles ist in Ordnung. Gott will ja keine Superstars. Die Männer in der Bibel waren keine Superstars. Sie waren Männer und Frauen mit Ecken und mit Kanten, aber sie dienten dem Herrn mit ganzem Herzen. Nicht von Anfang an, aber umso mehr sie ihre Bestimmung fanden. Sei nicht wie dieser Dritte. Sein einziges Problem ist, er hat das vergraben, was er bekommen hat. Er hat es festgehalten, aber er hat es nicht ausgegeben. Werde ein Mensch, der sich für Gott verausgabt. Und das ist übrigens auch der einzige Weg zur geistlichen Freude. Wie oft habe ich Menschen bei mir sitzen, die sagen, hey, ich bin irgendwie in meinem Glauben unglücklich. Du kannst Highlights erleben in so einer Konsumentenhaltung, aber du wirst dich immer langweilen als Konsument. Denn der Konsument ist ein gelangweilter Christ. Er geht ständig und er braucht ständig einen neuen Kick. Das Abenteuer des Glaubens besteht, mit Gott unterwegs zu sein. Und wenn du abends nach Hause kommst und fix und fertig vielleicht von deinem Dienst gewesen bist und sagst, oh Mann, ich bin fix und fertig, aber es war so gut. Ja, ich habe mich für Gott eingesetzt heute. Investier dich für Gott. Das ist das Abenteuer des Glaubens. Gott, dein Reich geht voran, es ist expansiv und ich will auch expansiv sein. Du gehst voran und ich will mit dir vorangehen. Du willst Wachstum und ich will mit dir wachsen. Ich will dazu beitragen, dass dein Reich wächst, dass andere wachsen, dass es vorangeht. Das ist Glück. Das liegt für uns bereit. Und wenn du während dieser Predigt in den Spiegel geschaut hast und sagst, genau so ist es, ja, ich lobe Gott, er hat mir viel gegeben und ich vermehre das seit Jahren schon, so lebe ich wirklich sein Reich auch, dann sag Danke und sonst nichts. Und wenn du in den Spiegel geguckt hast und merkst, es ist anders, dann sag nicht, ich habe es immer gewusst, ich bin ein mieser Christ, ich schaffe das nicht. Das ist ein großer Fehler gewesen, dass ich zum Glauben gekommen bin. Gott kann das mit mir nie machen, mit anderen schon. Das ist ja eine Depressionskurve, mit der du dich selbst entlastest, beruhigst und täuscht. Und am Ende bist du tief unglücklich. Sondern deine Frage heute Morgen heißt, traue ich Gott das wirklich zu, dass er mir diese Haltung nimmt und mir eine neue Haltung gibt? Weil ich bin überzeugt, Gott kann das tun. Gott will das auch tun bei dir. Gott will Gemeinden haben, die aus lauter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen. Jeder ein Mitarbeiter, jeder eine Mitarbeiterin. Als Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Damit Gottes Rubel rollt. Damit seine Geschäfte gut gehen. Damit Gottes Aktien nach oben kommen. Damit Gottes Unternehmen floriert zu seiner Ehre. Halleluja. Amen.